Da sind wir dann schon eher bei der Wahrheit.
Das ist die Band Hutverbot.
Eine blondierte Frau.
Und hinten sehe ich halt Darth Vader, nee, Planet der Affen.
Und einen dunkelbebrillten Mann mit dunklem Vollbart.
Keinen festen Keyboarder mehr danach.
Out of Tune, genau.
Wie out of tune ist es wirklich, Eckart?
Die wollte ich unbedingt haben.
Konnte ich nicht nein sagen.
Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück. Und heute ist auch wieder jemand dabei, der schon länger nicht dabei gewesen ist. Alex, hi, wie ist es?
Ich bekenne mich schuldig. Hi, ich bin wieder hier in meinem Revier, wie man wie manch einer sagen würde. Aber bevor jetzt irgendwelche Leute denken, das sei ein Foreshadowing auf das, was heute kommt. Nein, wir reden nicht über das.
Ein Foreshadowing, wow.
Ein Foreshadowing. Sag mir, wie wäre der 80er Begriff gewesen?
Keine Ahnung. Es dämmert mir.
Es dämmert nicht mir. Ganz. Es dünkt mich, dass wir nicht über Westernhagen reden.
Ja, wunderbar.
So nämlich. Genau, ja. Was läuft bei dir? Wie war es ohne mich? Du hast ja, die Zeit gut mit anderen Gästen überbrückt bekommen.
Genau, nee, ich hatte mir einfach ein paar Gäste in einen Podcast eingeladen und wir haben über spannende Sachen gesprochen, über Friedenslieder zum Beispiel, über ein Album von Van Halen, 1984 und über Balladen der 80er. Und Alex, bist du ein Balladentyp?
Das wird sich heute zeigen, aber generell ja, wobei es
jetzt
ist ja,
bin ich mal gespannt.
Wobei es ist ja generell, ne, es ist ja gerade eher bei den, in den 80ern waren ja gerade auch bei vielen härteren Bands, oder du sprachst jetzt über Van Halen oder so, oder ich denke auch an manche andere Rockbands, die sich in den 80ern ein bisschen angepasst haben und dann natürlich vor allem mit den großen Emotionen gepunktet haben.
Auf jeden Fall. Wir hatten da auch die Scorpions, beziehungsweise das Thema Powerballaden, das haben wir jetzt noch ein bisschen aufgeschoben. Und die Scorpions hatten aber natürlich mit Still Loving You quasi die,
ja,
wie soll man sagen, die Mutter der Balladen, der Powerballaden oder das wunderschöne Kind der Powerballaden, man weiß es nicht.
Genau so. Also, wenn ihr mehr über Balladen wissen wollt, dann hört gerne noch mal rein, Folge 81 mit Eckart und Wolfram, The Power of Love, die Balladen der 80er.
Wunderbar. Was machen wir heute? Heute haben wir andere Dinge vor, weil Alex, wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesehen, natürlich, ja, und länger nicht mehr gehört. Und wir wollen uns gegenseitig auf den Stand der Dinge bringen.
Genau.
Was machen wir?
Wir waren ja schon beim Foreshadowing eben. Wir sind ja immer noch ein Millennial-Podcast. Wir machen einen Haul, einen Shopping-Haul machen wir heute. quasi das Pendant, wie man zur DM geht und zeigt, welche Antifaltencreme man sich gekauft hat.
Machst du
unsere
das?
Eckart, wir halten uns ja höchst erfolgreich anders jung als mit Antifaltencreme und zwar mit guter Musik. Und über die reden wir natürlich jetzt. Und wir haben gesagt, wir stellen uns doch einfach mal sehenden Auges unsere 5 letzten 80er-bezogenen Plattenkäufe vor.
Ja, und wir wissen überhaupt nicht, was der andere uns jetzt in die Kamera hält. Also so viel sei auch gesagt, wir machen hier gerade eine Videokonferenz. Wir wissen nicht, was der andere in der Hinterhand hält und im Shoppingbeutel, nee, wie sagt man heute, wahrscheinlich in der, keine Ahnung.
Ja, im Package, in der Surprise Box.
In der Surprise Box hat, genau,
so, wunderbar. Ja. Genau. Magst du den Anfang machen, Eckart?
Ich bin auf jeden Fall
sehr gespannt und ich glaube, die 1000 Leute, mit denen wir hier sitzen bei unserem Live-Podcast, sind auch schon ganz gespannt und können ja einfach mal reinrufen, wenn sie etwas zu erahnen glauben.
Genau, und wir haben vereinbart, dass wir erstmal nicht sagen, was es ist, dass wir uns nämlich gegenseitig die Platten, und ich kann dir schon mal verraten, Alex, es sind bei mir nur Vinylplatten, keine CDs, dass wir die Platten erstmal in die Kamera halten und wenn möglich dann auch den Bandnamen abdecken. Jetzt bin
dann,
ich mal gespannt.
Dann sage ich toi 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 dabei schon mal und leg gern los. So. Platte 1.
So, Alex, hier, schau mal, was ist
das? Das ist ja, selbst wenn ich es nicht erkennen würde, ist es ja ein ganz, ganz eindeutiges Zeichen. Das ist die Band Hutverbot. Neue Deutsche Welle. Nein, also wir sehen hier natürlich einen Man, der einen Hat trägt und ein Verbotszeichen war. Das sind die Men Without Hats, selbstverständlich.
Absolut. Und das Album heißt Folk of the 80s Part 3.
Und okay. Und ist das Debütalbum?
Es ist das zweite Album von Man Without Hats aus Kanada. Und,
also Part 3 ist das zweite Album?
Ja, ja. Okay. Zuerst gab es eine EP und dann gab es...
Okay. Na gut.
Aber ich weiß halt auch nicht, warum man bei Part 3 jetzt angelangt war, weil eigentlich müsste es Part 2 sein, wie auch immer. Spannend finde ich... Vinyl-LPs, die haben ja immer eine Öffnung, wo man dann halt die Platte rausholt und die Öffnung, die ist jetzt oben, deswegen weiß ich gar nicht, wie man die Platte richtig rumhält. Also,
das kennt man am ehesten nur von Singles irgendwie, ne? Genau, ja.
Genau. Hier ist
noch der Sticker ist ja auch in einem 45-Grad-Winkel angebracht, der keinen Rückschluss darauf zulässt, wo es denn korrekt wäre.
Also man weiß überhaupt nicht, wie rum man die Platte drehen soll. Um 90 Grad oder nicht. Und spannende Sache.
33, 45, irgendwie sowas, ja. Wie ist das denn? Was kannst du uns denn über die Musik erzählen? Denn ich erkenne dieses Symbol natürlich durchaus auch von der in meinem Besitz befindlichen Safety Dance Single. Aber das muss ja jetzt nichts heißen, wenn es hier sowieso eventuell durch Nummerierung verknüpft ist. Ist Safety Dance auf diesem Album drauf?
Nein.
Okay, was finden wir
drauf? Das ist das Album danach und da ist eine Single drauf, die heißt Where Do the Boys Go? Und die war ein kleinerer Hit, würde ich mal sagen. Also hatte auf gar keinen Fall den Impact von Safety Dance. Und wenn ihr da auch so fette Synthesizer erwartet, dann werdet ihr die wahrscheinlich nicht hören. Das heißt also, was haben wir? Wir haben irgendwie so... Ja, die Unbekümmertheit, kann man sagen, von The Safety Dance, also wahrscheinlich dieses Pogo in der Disco-Element, das gibt's auf jeden Fall, aber vielleicht nicht ganz die fetten Synthesizer.
Ich gucke mir hier gerade parallel so ein bisschen die Hörstatistiken von Men Without Hats an und es ist, ja, ich sag mal so, also mit so 600.000 Mal gehört zu 37.000 Mal gehört, ist da ein Song doch sehr nach vorne abgeschlagen. Aber tatsächlich ist der zweitmeistgehörte Song ist Pop Goes the World.
Ist aber später dann. Ja, genau.
Ja, das sieht auch später aus, genau. Und dann, das ist, glaube ich, dasselbe Album wie Safety Dance, I Got the Message. Also das ist hinter den meistgehörten. Aber du bringst uns ein Stückchen näher.
Auf jeden
oder
Fall.
Tiefer hinein in die Geschichte. Und da packen wir wahrscheinlich auch dann mal diesen
Where
Song
do
als
the
Hörtipp
boys go?
In unsere Playlist.
Genau, war einfach so ein Album, was ich aufgrund des Covers haben musste und ich wollte einfach mal reinhören und ich kannte diese Hitsingle und dachte mir so, komm, das nimmst du mal mit. War jetzt auch nicht so teuer letzten Endes und
Wo du gerade sagst, aufgrund des Covers hast du eigentlich, hast du Platten irgendwie auch immer gerahmt an der Wand? Es gibt ja mittlerweile so tolle Wechselrahmen, wo man einfach aufklappen kann oder
findet das
keinen Einzug?
Das mache ich eigentlich nicht. Vielleicht möchte ich einfach lieber so richtige Kunst an der Wand haben, wie auch immer. Also ich bin da nicht so der Fan. Was ich allerdings in den 2000ern mal gemacht habe, als jeder irgendwie so einen Farbdrucker für den Computer hatte, da hatte ich dann tatsächlich Plattencover, allerdings dann eher von CDs, auch mal als Farbausdruck. Und die hatte ich an der Wand. Also das habe ich schon mal gemacht. Aber
jetzt läuft uns ja ein bisschen die Zeit weg, weil wir haben uns gesagt, wir sprechen 5 Minuten pro Album. Also. Hast du noch eine wichtige Info zu platzieren gerade? Weil sonst würde ich dieses Gespräch nur noch kurz umlenken und fragen, wenn es jetzt ein Plattencover gäbe mit einem Dackel drauf, würdest du das potenziell, wäre das ein Rahmen an einer Wand wert? Das würde ich jetzt schon am besten fragen.
Es kommt ein bisschen auf den Dackel drauf an. Aber ja, ich kann dir verraten, dass hier tatsächlich im Hintergrund, du kannst es nicht sehen, aber da ist ein Dackelkalender tatsächlich hier im Raum.
Ja, den kenne ich doch noch von, also ja.
Ja, siehst du. Also, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Ein Dackel.
Okay, also wir haben kurz den Folgentitel. Es kommt immer auf den Dackel drauf an, ja? Das ist
alles für den Dackel.
Das ist eigentlich schon der Episodentitel, ja. Okay, ich weiß gar nicht. Du hast dir wahrscheinlich feinstens Gedanken gemacht, womit du anfängst, oder? In welcher dramaturgischen Reihenfolge du das Ganze dir vorstellst, oder?
Ja, vielleicht mit dem Bekanntesten, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Tja, mit dem
Bekanntesten. Du hast dir Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Du fängst mit dem Dackel an.
Ich fange mit dem Bekanntesten an.
Mit dem bekanntesten Dackel.
Ich fange mit dem Bekanntesten an. Dann kann ich direkt mal gegen unsere Regeln verstoßen, denn dieses Release ist nicht aus den 80ern.
Was?
Aber es sind nur Songs der 80er enthalten.
Ah, okay, oh,
das
okay,
wird jetzt aber kommt. Schwer hier. So, einmal den Titel weghalten. Hallöchen.
Okay, alles klar. Ja, habe ich schon erkannt. Ich sehe eine blondierte Frau und mit kurzgeschorenen Haaren und einen dunkel bebrillten Mann mit dunklem Vollbart.
Und es sind natürlich Modern Talking.
Okay. Genau. Nein, es sind natürlich die Eurythmics. So viel.
Und was habe ich hier für ein Album?
Wahrscheinlich irgendeine Best-of.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe mich nochmal durchgeguckt. Die haben es ja wirklich anders als andere Bands geschafft, ihre Hits gut über die Alben zu strecken, meiner Meinung nach.
Das ja, oder? Also, Modern Talking haben das doch auch gut hingekriegt.
Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht.
Modern Talking haben das auch. Und 7 Hit-Singles. Mehr gab's
nicht. Da hat ja auch jedes Album seinen komplett einzelnen Sound. Nein, aber bevor wir jetzt unsere 5 Minuten auf Modern Talking verwenden, die natürlich, von denen sind natürlich meine anderen 4 Platten, die ich noch vorstelle, deshalb kommen wir da noch zur Genüge zu.
Maximix.
Genau. Nee, ich muss doch sagen, ich habe auch dieses Cover tatsächlich gut im Kopf. Und genau, ne, also wir haben halt Sweet Dreams ist auf dem gleichnamigen Album. Dann haben wir aber Here Comes the Rain Again, ist auch 83 auf Touch. Dann haben wir natürlich There Must Be an Angel, was ich jetzt, korrigiere mich bitte, glaube ich mal als den drittgrößten Song oder so.
Junge, Junge, Junge.
Oder? Ist das so gewagt? Nee, ich glaube, das kann man sagen, oder?
Nee, das kann man sagen, ja, klar.
Ist von 85 und da bin ich jetzt doch, muss ich sagen, fand ich doch eine gute Auswahl. Konnte ich nicht Nein sagen. Aber es hat natürlich auch einen Grund, dass ich mir jetzt, ich glaube, 7 Inches hatte ich schon ein paar, dass ich mir jetzt eine 12-Zoll-Platte von Eurythmics zulegen muss.
Du wolltest dir das Cover einfach an die Wand hängen.
Richtig. Nee, leider kein Dackel drauf. Aber,
nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sag's mir.
Nee, ich habe die Hoffnung, das signiert zu kriegen.
Ach, was passiert jetzt?
Was passiert? Es passiert, dass das Anfang März Annie Lennox einen ihrer wirklich, 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 wirklich sehr seltenen Auftritte gibt. Und zwar, jetzt halte ich fest, in der Royal Albert Hall zu London. Und ich bin am Start.
Du fliegst da hin.
Ich fliege da hin.
Du hast auch schon Karten oder?
Ich habe auch schon Karten. Das war wirklich auch ein reiner Krimi und dann war wieder alles weg und dann wartet man wieder so 15 Minuten, bis irgendwem was aus dem Warenkorb flutscht. Und ich bin am Start.
Junge, Junge.
Muss sagen, ich hatte tatsächlich erst einen anderen Anreiz, und zwar ganz kurzer Themenschwenk, den Herr der Ringe Soundtrack, den habe ich auch auf Platte und ich glaube, das ist auch so in etwa mein wertvollstes Vinyl-Besitztum und man kam ja schon dann in den 2000ern auf die Idee, dass man auch einfach populäre Sängerinnen die jeweiligen End-Credit-Songs singen lassen könnte. Einen davon ist Annie Lennox.
Junge, und Junge.
Wenn das klappen würde, dann dann ist die Rente auf jeden Fall wieder sicher.
Aber du weißt ja, dass du dann noch den anderen Part auch unterschreiben lassen musst.
Richtig, ich glaube, der ist aber leichter zu kriegen. Der ist ja auch eigentlich noch fleißig auf Tour, sogar unter dem Titel dann Dave Stewart's Eurythmics, unter anderem hier bei uns in Bonn auf dem Kunstrasen vor einer Weile, okay, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig, aber ich glaube, Annie ist tendenziell die härter zu knackende Nuss. Aber was ich so gelesen habe, so, ne, wenn man sich ein bisschen an den Künstlerausgang stellt, dass sie eigentlich super sweet, so sweet wie ihre Dreams sei gegenüber ihren Fans und sich auch Zeit nehmen würde. Und kann ich bestenfalls an anderer Stelle in diesem Podcast mal berichten, wie gut das lief. Aber das so oder so
machen wir das.
Das sind Songs, die man auf Platte haben sollte. Ja.
Und das ist natürlich auch der Profi-Tipp. Erstmal das Schwierige hinter sich bringen und dann das Leichtere hinterher schieben.
Genau, deshalb kommt jetzt das nächste leichte Album von dir, Eckhart, weil das Schwierige hast du uns ja schon präsentiert.
Ich glaube nicht. Also, ich habe hier ein, oh Gott, was soll ich denn jetzt hier? Also, ich habe hier eine Platte, die ist maximal beschriftet. Ich kann sie mal hochhalten.
Boah, ja. Also, hinten sehe ich halt Darth Vader, nee, Planet der Affen.
Es ist ein Gorilla.
Ich kenne das Gesicht vorne, aber
Was machst du jetzt? Du schmeißt Google Lens an.
Was? Nein, habe ich nicht getan. Nein, klär mich. Ich lese da Insomnia in Zambia und genau. Joy Ryder.
Das Joy Ryder. Ja, eine amerikanische Sängerin. Eigentlich Denise Whelan und sie hat in den Bereichen Rock, Blues, Jazz, Gospel, Punk und Alternative sich aufgehalten zu Lebzeiten, wohnte in New York, Berlin und Hawaii. Und das Ganze ist, wie bin ich da eigentlich drauf gekommen? Ich habe die mitbestellt und sah das Cover und musste erstmal lachen, weil sie ist da halt drauf zu sehen. Im Hintergrund ist dann so ein Gorilla. Also es ist schon irgendwie sehr skurril. Und dann habe ich mal reingehört bei YouTube und musste den Song haben, auf jeden Fall. Das ist
aber schon undergroundig, kann das sein?
Es ist schon sehr undergroundig. Der Song, der ist auch gar nicht bei Spotify zu finden. Also das heißt,
das zählt als undergroundig.
Ja. Genau. Das heißt, wenn man den sich mal anhören möchte, dann muss man auf YouTube gehen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also ihr könnt wie immer all unsere Songs, die wir vorstellen, auf Spotify natürlich hören, wenn die Songs auf Spotify zu finden sind, oder bei uns in der YouTube-Playlist. Und den Kanal, den findet ihr über unseren Linktree.
Ich lese gerade, der Track ist geschrieben von Ivan Kral und kommt aus der US-Punk-Szene und hat später noch als Studiomusiker für Blondie, Iggy Pop, die Talking Heads und David Bowie gearbeitet.
Wunderbar, sollen wir weitermachen? Alex, was hast du noch mitgebracht?
Sehr gerne. Oh, jetzt muss ich hier mal wühlen.
Jetzt musst du wühlen.
Ja. Wie bereits gesagt, habe ich mir über Dramaturgie nicht ganz so viel Sorgen gemacht. Aber ja, komm, man muss ja hier auch wieder mal ein bisschen seine... Oh ja, hier, das wird jetzt aber hier was. Ja, ich glaube, hier kann ich nicht so viel abdecken. Das führt
Lass mich
nicht
raten, so viel. Ist von Kraftwerk oder.
Das hier.
Es steht irgendwas mit drüber. Live drauf, aber was kann es sein?
Ja, vielleicht die Schriftart von dem Live. Ganz vielleicht ist die ein Hinweis für dich? Oh. Die Schriftart?
Jetzt willst du aber natürlich. Nein, ich habe keine Glyphenforschung betrieben und was könnte es sein? Bap! Nein! Bap!
Jawohl.
Afrocke mit zwei live. Ausrufezeichen. Also,
zwei,
Alex.
Zwei F2 Ausrufezeichen, genau so.
Alex, erzähl uns ein bisschen was über Gollschrock und Afrocke.
Oh wei. Genau, also ein bisschen was über Bap erzählen tue ich ja schon in Folge 41. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht es um das Kultalbum von Bap, von drinnen und Russe aus von 84, wenn ich nicht irre. Der Kölschrock-Meilenstein. Sehr zu empfehlen, wer sich da ein bisschen reindenken will und erfahren will, warum vielleicht das ja auch etwas für jemanden ist, der sonst mit Kölsch nicht so viel anfangen kann.
Man muss ja erstmal verstehen natürlich, aber die Texte sind, glaube ich, auch auf Hochdeutsch abgedruckt.
Es sind immer die potenziell schwierigen Wörter. Also unter jedem Text sind immer so 8 bis 20 Wörter erklärt. Beim Rest musst du schon selber klarkommen, aber so die härtesten Nomen oder so, die stehen tatsächlich
immer
drunter.
Okay, das kenne ich aus dem Sprachunterricht bei so Lernkrimis. Da wird natürlich auch nicht alles übersetzt, sondern nur die potenziell wichtigen oder neuen Wörter.
Genau das, spannend. So läuft das bei Bab auch. Ich glaube, hier sind aber keine drin. Also Afrocke ist auf jeden Fall aus einer etwas späteren Phase und ich muss sagen, ich habe genauso geschummelt wie bei New Rhythmics. Das Album ist von 91, aber es geht halt um Songs und um eine Tour aus den 80ern. Außerdem sage ich ja immer gerne, dass so der richtige 80er-Sound bei den deutschen Rockbands erst Anfang der 90er angekommen ist. Insofern, das passt schon. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen was für Fans, die auch eigentlich auf diesen luftigeren, ne, dass man so Synthesizer-Flächen hat und sich darüber die Gitarren so entfalten. Also es ist auch sehr interessant, weil es von vielen Songs, die man kennt, wie ne, gerade natürlich Van der Plank her und andere, die wirklich so ein bisschen 80er-ifiziert wurden, meiner Meinung nach.
Okay.
Und wirklich so ein bisschen getragen, so ein bisschen mehr Dire Straits bis Worst Case vielleicht auch Phil Collins Einfluss oder so. Nicht, weil Phil Collins schlecht sei, sondern weil die es vielleicht nicht gut umgesetzt haben. Ist ganz interessant. Also für mich ist es tatsächlich das 80er-Dokument von Bap und spiegelt eine ganz interessante Phase her. Ne? Also wer vielleicht noch ein bisschen bei Alben dabei ist, das ist so aus der Zeit von Da Capo oder Aal Männer, Aal Glatt. Und ich glaube, mehr wie eine 80er-Rockband klangen sie nie. Und später dann, auch gerade nach den 90ern, wurden die Gitarren eigentlich wieder ein bisschen mehr hochgedreht. Was für mich hierbei besonders war, ist, also Afrocke ist 1991 erschienen, seitdem auf Platte nicht mehr nachgepresst worden, hat schon mal bis zu 50 Euro gebracht. Der Hammer ist aber, diese hier habe ich original eingeschweißt in eBay für 5,49 Euro geschossen.
Unfassbar.
Original, also seit 34 Jahren in Zellophan quasi. Und das fand ich mal ganz interessant, mal eine Schutzfolie zu entfernen, die älter ist als ich selber, auf jeden Fall. War auch immer ein Erlebnis, was ich jedem mal empfehlen kann. Ich glaube, bei manchen Platten würde man den Wert wahrscheinlich direkt auf ein Zehntel dadurch schon senken. Aber ja, fand ich ganz nett zur Vervollständigung. Gibt bestimmt Besseres, aber ist ein tolles Zeitdokument für Leute, die irgendwas anfangen können und die vielleicht sagen, dass ihnen gerade die frühere Phase mit den Originalversionen von einigen Hits so ein bisschen zu, naja, klamaukig oder nicht gut genug gespielt oder so wäre. Ja, ist eine feine Sache und ich würde sagen, wir können ja auch hier mal was in die Playlist packen, denn auf Spotify ist das Album tatsächlich und ich würde einfach mal natürlich Van Anpang her reinpacken und wer ein bisschen was Kürzeres, 80er-mäßigeres will, packen wir noch Fortsetzung folgt dazu. Und dann könnt ihr einmal reinhören in der Boys of Summer Spotify Playlist. Und dann packen wir noch was da rein, und zwar dein nächstes Album, Eckhard, auf das wir sehr gespannt sind.
Ja, und das nächste Album, das ist überhaupt kein Album, sondern, ich muss das jetzt erstmal hochhalten.
Ich dachte, ich schummel hier, weil ich ständig 90er-Sachen
Mogel,
aber also du kommst hier mit Dingen,
die gar kein Album sind. Es ist original aus den 80ern, von 1985, okay. Das kann ich schon mal sagen. Und Alex, guck mal hier. Guckens.
Oi,
ja. Was ist es?
Ja, also ich kenne es nicht. Ich hätte es fast noch gesagt, ist es eventuell. Nee, ist es Grace Jones? Nee. nein, du lachst schon. Nee.
Also, es ist natürlich die gleiche Zeit. Ne? Grace Jones, Left to the Rhythm, ja, ist natürlich absolut zeitidentisch. Und,
ja, das ist so ein bisschen die Kopfform und, dieser Pop-Art-Stil gibt mir natürlich durchaus.
Genau, es ist wirklich dieser Stil von Mitte der 80er, also dieser Pop-Art-Stil. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das besser ausdrücken könnte. Also,
ja, es ist kein klassischer Warhol, aber ja, der ist ja mittlerweile der Finger ein bisschen verrutscht tatsächlich.
Ja.
Deshalb können wir, glaube ich, offen. Kann ich das einmal offen vorlesen? Da steht Moti Special Cold Days Hot Night und Out of Tune.
Out of Tune, genau. Also es ist eine Maxi-Single.
Wie Out of Tune ist es wirklich, Eckhard? Ja.
Gar nicht. Also ist eine Maxi-Single von 1985 und ich hatte ja schon an anderer Stelle mal gesagt, dass ich Moti Special sehr, sehr cool finde, im wahrsten Wortsinne, weil der Sound nämlich einfach so absolut kalt und elektronisch ist, im Grunde genommen, auch wenn auf dem Song sowohl eine Gitarre als auch ein Bass zu hören ist, auch Schlagzeug, aber es klingt einfach so, es ist so absolut kalt und verhallt und Cold Days, Hot Nights ist natürlich ein super Kracher, also wirklich so ein Disco-Kracher.
Ey, Platz 3 in Deutschland,
ja,
ne?
Kannst mal sehen.
Vergessen.
Was war jetzt nochmal der Anreiz für mich, dieses Vinyl zu kaufen? Wie gesagt, es ist ja ein 12-Inch-Vinyl und ich hole mal eben die Platte raus, dann wirst du sehen,
was es ist.
Jetzt pass mal auf, was siehst du?
Huiuiui, ich sehe durch sie hindurch und ich sehe dich in der Platte, aber das liegt daran, weil du dahinter standest. Ich würde das mal grün. Transparentes Grün, genau. Fast schon giftig grün. Ja, giftgrün, cool. Das war da. Also heute, muss man sagen, heute wird man mit sowas ja, Entschuldigung, zugeschissen. Ja, aber
ist so.
Damals ist das ja schon wirklich was Besonderes. Was hast du denn für ein Vermögen dafür hingelegt?
Thousands, um Charlie Watts
zu
zitieren.
Ja, das dachte ich mir doch.
Nein, das war erstaunlich günstig. Also keine Ahnung, 5 Euro oder so. Also offensichtlich war das Mitte der 80er wirklich so ein Trend, dass man halt Vinylplatten auch in Farben druckt.
Und wenn ich mir die Liste so angucke, es gibt zwar eine schwarze Version, aber es gab ja Green Clear, Yellow Clear, Orange Transparent. Also hast ja einmal die ganze Palette durch.
Das heißt, also für weiteres Shopping-Hole-Vergnügen ist noch gesorgt.
Ich finde es wirklich interessant, dass es auch so viele verschiedene gibt, weil also das ist ja teilweise ein Trend heutzutage. Wenn was neu rauskommt, wenn du wirklich schwarz willst, musst du ja gefühlt manchmal suchen schon so, dass du einfach eine normale, die vielleicht auch 10 Euro weniger kostet.
Das ist natürlich noch eine andere Sache, dass natürlich heute kommt irgendwas auf Vinyl raus und dann zahlt man für die schwarze Version irgendwie 25 Euro, was schon echt viel ist natürlich, aber gut.
Ja.
Herstellungskosten, alles gut und dann in Handarbeit ist es ja wirklich dann die, was weiß ich, gesprenkelten, sind dann natürlich noch teurer und natürlich streng limitiert.
Kurzer Einschub, wie stehst du dazu? Ist es dir komplett egal?
Nein.
Oder, also ich würde niemals 10 Euro mehr für diese Version zahlen. Aber wenn ich manchmal da stehe, im Plattenladen, neues Album, 2 Euro Preisunterschied.
Ja.
Die coole Limited Color, ja, und die schwarze. Was tust du?
Die coole Limited Color auf jeden Fall. Weil,
okay.
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Farbe an, aber ich finde dann einfach so eine Platte, die man gerne rausholt und gerne auf einen Plattenteller legt, die dann echt cool aussieht, das ist mir dann die 2 Euro auf jeden Fall wert. Und,
ja. Aber 10?
10 Euro finde ich schon ein bisschen happig.
Ja, also, finde ich, ja. Dann sind wir uns doch einig, ja. Genau.
Also es gibt auch tatsächlich Plattenfirmen, die, also wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber es gibt Plattenfirmen, die tatsächlich die schwarze Platte dann strenger limitieren als die farbigen. Das finde ich total spannend. Also dann kriegt man die schwarze in der Auflage von 200 und die farbigen dann in 500. Und
vor allem, wenn du alle Farbvariationen noch summierst, dann kommst du ja bei Limited 50.000 raus.
Ja, so ungefähr, also, genau. Ja.
Ach ja.
Anderes Thema.
Naja, gut, ich glaube, da könnten wir lang drüber philosophieren. Also auch wenn es manche Bands jetzt, dass du dann die alle neuen Versionen und kannst dann die Rückseiten zu einem großen Cover zusammensetzen.
Boah.
Also da ist schon, ja, das sind schon,
das sind schon
Märkte.
Wer war das? Rammstein oder so, wo man jedes Bandmitglied dann irgendwie vorne
drauf hatte. Ah ja, natürlich.
Ja, Klassiker. Alex, was hast du noch?
Wir blicken zurück auf Folge 39, eine schicksalhafte Folge, in der ich über einen Plattenladenbesuch sprach.
Seitdem hast du dir nichts mehr gekauft.
Nee, das wäre schön, dann hätte ich andere Probleme. Nein, aber da habe ich ein bisschen bereut am Ende dieser Folge. Wir sprachen über etwas, was ich im Plattenladen gesehen habe und dann bereute ich, dass ich es nicht gekauft habe. Und seitdem stand es auf meiner Want-List oder auf meinen eBay-Suchlisten. Und jetzt habe ich endlich mal den Sack zugemacht. Hast du schon eine Ahnung, worum es geht, Eckart?
Ich komme nicht mehr drauf, aber irgendwas war da, ja.
Irgendwas war da. Es ging um etwas, was, ich kann jetzt das Cover zeigen, aber brauchst du eine Sekunde. Es ging um jemanden, der sonst eigentlich Deutsch singt und es dann mal auf Englisch
tat. Nein, es geht um.
Okay. Und du erinnerst dich noch, an den Titel?
What's all of that? Oder
nee. What's all this?
What's all this? Okay.
Ja. Was ja schön ist, weil also es handelt sich jetzt nicht um das Lied, was soll das? Und es klingt natürlich einfach in der englischen Version so, als würde er im Wuppert-Dialekt einfach what soll this? So klingt es eigentlich. Was soll das? Genau.
Also du hast jetzt zugeschlagen auf jeden Fall.
Ja, da ich wie bei Bab auch bei Grönemeyer einen großen Komplettierungswillen habe und es ja wirklich auch lustig ist. Ne? Also wir haben Airplanes in my head. Wir haben Alkohol, wir haben Bochum, etc. Das ist ja schon einfach ganz lustig, wenn man die Originalversionen der Bochum-Platte und der Ölplatte sehr gut kennt. Und
das heißt also, so auf der Platte sind dann schon Songs von verschiedenen anderen LPs drauf. Ja, du sagst ja gerade eben
genau, Bochum. Genau, es ist so ein bisschen die 80er-Phase gemischt. Ja, genau. Also sehr viel, ne, es war ja, also Bochum ist ja Album Nummer 5.
Ja.
Dann kam das etwas weniger bekannte Sprünge. Da kennt man, glaube ich, nur Kinder an die Macht. Kinder an die Macht. Und das kennt man auch wieder von. Und dann kam Ö mit
Was soll das?
Vollmond. Genau, da kennt man wieder ein bisschen mehr von. Und das ist so ein bisschen gemischt. Und es ist natürlich spannend, weil die war zwar immer mal wieder online, aber die kommt dann halt irgendwie. Ich glaube, beide Pressungen sind aus Kanada. Und das ist dann halt irgendwelche kanadischen Plattenläden, die dieses Schrottalbum von diesem nuschelnden Deutschen, den niemand kennt da drüben, für irgendwelche Spottpreise verkaufen. Aber wie das dann so ist, ne, durch Zollgebühren und Versandgebühren, dann für einen selber doch. Und mal jemanden zu finden, wo dieses Ding nach Deutschland geschwappt ist, wo es halt wirklich, wirklich nicht erschienen ist, dauert dann was länger. Nee, genau, es gibt eine Version aus den USA 1988 und eine aus Kanada. Und ich bin jetzt stolzer Besitzer der kanadischen Version. Ist es nicht herrlich?
Gut.
Guck mal, ist das nicht schön hier? Ist im EMI Studio 2 in Köln aufgenommen, dann gepresst.
Ja.
Gepresst auch in Kanada oder so. Auf jeden Fall dann im Grunde, was da aufgenommen wurde, nach Kanada und dann den Weg zurück zu mir nach Köln-Hürth gefunden. Das sind doch Geschichten, die das Leben schreibt.
Absolut.
Wir müssen noch was in die Playlist packen. Ich glaube, wir packen natürlich auch von deinem letzten vorgestellten Werk? Noch was in die Playlist?
Ich könnte jetzt mal vermuten, dass es Cold Days, Hot Nights ist. Es ist das, ja eh nur eine Maxi und wie gesagt, die Rückseite, die ist jetzt
ja, ich out wusste of tune. Nicht, und, ja, okay.
Ja, die ist instrumental.
Dann machen wir das. Ja. Und wir packen noch mal für alle Rocker, die uns zuhören, packen wir noch mal Full Moon mit rein. Das ist so ein Lied der zweiten Reihe aus der Zeit, würde ich fast sagen. Vollmond, aber schön gitarrenlastig und das ist halt einfach lustig, weil es könnte halt irgendwie ein, naja, ganz normaler Rocksong sein, wenn man nicht die Stimme natürlich trotzdem erkennen würde. So, Eckhardt, jetzt gucke ich auf deinen Plattenstapel und frage mich, what's all this, what's next?
So, pass mal auf. Was muss ich jetzt erstmal alles abdecken? So, ich halte es mal hoch und siehst ja erstmal den Preis tatsächlich, weil...
Das kann ja nichts sein. 6 Euro sehe ich hier, 6 Euro.
So, und darunter siehst du den Plattentitel.
Ich sehe noch einen Sticker. Ich sehe auf Anhieb, aber sehe ich Celebration. Bei Celebration denke ich natürlich an Kool & the Gang. Natürlich. Aber ich glaube, das ist es nicht, oder?
Nein, doch. Ist es nicht.
Nein.
Also die Band heißt A Savage Progress und
okay.
Das Album ist ein ganzes Album, Celebration. Und da drauf ist auch noch ein Hyper-Sticker. Including, und das sind die 3 Hit-Singles aus dem Jahr 1984, My Soul Unwraps Tonight, wahrscheinlich der größte Hit von der Band, Heart Begin to Beat und Burning Bush. Was denkst du, wie die Musik klingt? Jetzt hast du ja das Albumcover gesehen und was könnte das sein? Und du guckst jetzt natürlich schon
das im Album Internet. Cover, das Albumcover, ich kann das jetzt hier niemandem beschreiben, was ich da genau gesehen habe, aber es hat mir so einen Vibe gegeben von Leuten, die so verkopftes, progressives mit was Poppigem. Also ich war so ein bisschen bei Alan Parsons Project irgendwie so.
Okay.
Aber ich glaube, ja, ich sehe ja schon an deiner schweren Atmung gerade, dass ich damit vielleicht nicht ganz richtig liege. Don't deshalb answer me. Genau das. Aber der Albumtitel passt ja auch nicht wirklich drauf. Deshalb bitte erleuchte mich einmal.
Synthpop ist es schon, schon mit echten Instrumenten auch teilweise eingespielt und tanzbar auf jeden Fall. Das wäre jetzt der große Unterschied zu Alan Parsons Project. Und wenn ich jetzt mal vorlesen würde, wer die Bandmitglieder damals war. Also wir haben da einmal den ehemaligen Bassisten von Roxy Music. Das würde natürlich schon so in die Art-Pop-Richtung gehen.
Ich wollte gerade sagen, da ist doch die Mischung aus, was ich meine, poppig und so ein bisschen verkopfterer Kunstanspruch. Ja,
Der Drummer war bei den Thompson Twins, da sind wir dann schon eher bei der Wahrheit. Und die Sängerin Glynis, die war vorher in einer Reggae-Band. Und das zusammengemischt, das ergibt dann irgendwie Savage Progress. Also das ist schon sehr, wie gesagt, sehr, sehr
tanzbar. Eine hochexplosive Mischung.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also die Band war jetzt nie so erste, wie soll man sagen, so verkaufstechnisch erste Liga. Ich fand die aber damals schon echt gut, hab's mir jetzt halt gekauft.
Du hast das mitbekommen, das jetzt? My Soul Unwraps Tonight, genau, quasi, hast du mitbekommen damals, ja. Ja, ich meine, der hat es immerhin noch auf Platz 14 geschafft in Deutschland. Ja, guck. Celebration, das Album landet auf 56, ja, aber sie waren so natürlich Riesen-Hit auch.
Natürlich.
Nee, sie waren natürlich auch kurz aktiv nur, ne? Die waren natürlich auch nur
bis 84, nur 85 so ungefähr und dann ist Sängerin Glynis ausgestiegen und es wird kolportiert, dass sie dann im Bereich der traditionellen afrikanischen Medizin arbeiten wollte. Sie war jetzt vielleicht auch nicht so die, wie soll man sagen, die Sängerin mit der kraftvollsten Stimme. Also sie hat alle Töne getroffen und so weiter. Ich meine, da hat sie...
Das ist sie manchen Kandidaten schon mal voraus.
Da hat sie einiges voraus, gerade in heutigen Zeiten, wo man halt wirklich alles mit Autotune oder so noch mal ein bisschen aufpimpen kann.
Wäre der Band mehr Erfolg vergönnt gewesen, wenn es sie länger gegeben hätte, glaubst du?
Vielleicht, ja.
Ja, ich überleg gerade, haben wir auf Anhieb irgendwie ein Beispiel von Bands, die auch nur so kurz erfolgreich waren?
Dead or Alive, You Spin Me Round.
Wie lange waren die aktiv?
Boah, weiß ich nicht. Also ich glaube aktiv schon länger, aber sie hatten ja wirklich nur diesen einen Song.
Ja, also wir haben zum Beispiel die Buggles.
Ah, Video okay, Radio natürlich.
Star, ja. 79 gegründet, 81 aufgelöst.
Video Kills
a Radio Star. Ja, und haben ja durchaus ihre Spuren oder ihre Spur, sagen wir es mal so, hinterlassen. So,
ja,
ne?
Genau.
Aber auch sonst, ja, ich meine, ne, klar, auch Frankie und so waren nicht besonders lange am Ende aktiv. Ne? Wham von 81 bis 86.
Stimmt,
und so irgendwie. Aber da hat natürlich später jemand solo die Fackel massiv weitergetragen. Aber es ist schon interessant. Also ich würde sagen, wir können jetzt nicht direkt ausmachen, das ist eine totale Relation zwischen Länge der Bandaktivität und ja, Qualität sowieso nicht, aber nee, vielleicht auch kommerziellen Erfolg gäbe.
Ich meine, das ist ja sowieso immer sehr vielschichtig, warum dann halt eine Band irgendwie aufhört. Nicht? Also wenn jetzt natürlich die Sängerin sagt, okay, ja, hier Touren und so, das war schön und so, aber das ist einfach nicht meine Sache, dann ist es ja so. Ne? Dann hat es natürlich nicht mit der Qualität der Musik zu tun, sondern halt mit anderen Gründen. Also eine Band ist ja einfach, ist ja immer nur so ein quasi so ein Produkt und die Bandmitglieder, die sind ja nicht nur Musiker, sondern die sind ja auch irgendwie, die haben ja im
Jahr immer nur so stark wie der schwächste Teil der Summe, genau.
Die haben ja im oder Alltag so halt auch immer andere Sachen und
so ist das.
Alex, was hast du noch mitgebracht?
Ich habe tatsächlich mal, das müsste ich jetzt hier machen können, indem ich den halben Bildschirm verstecke.
Oh.
Da müsstest du dann nämlich tatsächlich in diesem Fall nur Gesichter erkennen. Und da bin ich doch mal gespannt, ob
ja,
das geht.
Warte mal. Boah.
Also wenn da müsste man, also es war Quatsch.
Ja, ich weiß es.
Er hier war eh schon raus, also es ja ist halt vor allem sein Gesicht.
Wenn also ich sehe, Ohren erkennt sagen wir mal auch so, ich sehe Frisuren, die eher auf Anfang der 80er hinweisen und ich sehe abstehende Ohren. Und das sagt mir wiederum, das Gesicht kenne ich doch. Und natürlich, das ist eine Platte von Talk Talk. Und
ganz genau,
der junge Mann oben rechts, der hatte später in späteren Zeiten immer so eine Wollmütze auf. Deswegen konnte man die Frisur so jetzt auch nicht sehen. Und das ist der Schlagzeuger.
Den meinst du, ne? Lee Harris, genau.
Lee Harris und der Bassist, ja.
Paul Webb ist der Bassist, genau. Und das ist der Witz. Also du siehst hier,
das London No, Live at the Hammersmith Odeon, 1986. Mit einer FM-Broadcast. Also es wurde im Radio übertragen.
Die Sache ist, genau. Und hier, ne, das vierte Bandmitglied ist ja eigentlich schon nach dem ersten Album, also schon vor It's My Life, ausgestiegen, Simon Brenner. Deshalb passt das Foto überhaupt, wie du sagst, Frisuren Anfang 80er überhaupt nicht zum Release. Es hat überhaupt nicht zu hören und sonst nichts. Die hatten keinen festen Keyboarder mehr danach. Genau, aber wo wir schon von kurzlebig sprachen, zumindest Talk Talk sind ja auch nur ihre ersten drei Alben lang bis zu Color of Spring aufgetreten. Das hier ist quasi ein Konzert der letzten Tour, eben von 1986. Mit einer Tracklist, die sich meiner Meinung nach doch auch einigermaßen sehen lassen kann.
Also, ich lese mal vor. Talk Talk, Dumb Dumb Girl, das kennt man. Life's What You Make It. Living in Another World, das war schon ein späterer Song auf jeden Fall. It's My Life und Such a Shame. I Don't Believe in You.
Großartig, oder?
Da hast du ja schon mal gesagt, irgendwie, es gibt einen Song, der heißt I Don't Believe in You und einen Song, der, glaube ich, danach kam. I Believe in You.
Genau das. Also es gibt auch noch optimistische Geschichten zu erzählen, auf jeden Fall. Genau, so ist das. Und ich muss sagen, da die wirklich live, mit einer Liveband, mit einem mhm, Gitarristen, mit dieser Mischung auch aus echtem Schlagzeug und E-Drums und ne, diese Octagon, glaube ich, Pads und so irgendwie. Und das ist eine Band, die hat wirklich, gerade was diese Hits dieser Popphase angeht, wirklich sich live nochmal ganz anders entfaltet. Leider, es gibt halt eine einzige DVD, Live at Montreux Jazz Festival. Und sonst ein paar gute digitale Dinger. Davon würde ich auch was in die Playlist packen, von London 1986, glaube ich auch. Aber auf Platte eben bisher leider nichts. Und da musste ich dann doch mal zu diesem Radio Bootleg greifen. Das ist im Grunde eine ganz kleine Sache. Deshalb, sonst wäre ja nicht das falsche Foto drauf. Na, ja, das ist ein Bootleg, genau. Kommt
was hast
aus
du bezahlt?
England.
Woher hast du das? Ja.
Das habe ich von Judo Records aus England. Also bitte alle urheberrechtlichen Beschwerden dahin richten. War okay, war glaube ich mit Versand, war nur knapp über 20 Euro alles in Summe, muss man sagen. Da kann man hier und da mal einen Schnapper machen. Kurze Ergänzung, aber ich musste mir tatsächlich, weil mir ein ganz wichtiger Song fehlt, musste ich mir diese 7-Inch noch kaufen. Das ist die It's My Life 7-Inch. Die habe ich jetzt da reingelegt. Der Song ist natürlich drauf, aber es ist hier die Version des Songs Renee. Eine wundervolle Ballade vom
A
It's My Life
from
Album.
Hammersmith Odeon.
Genau das. Und das ist quasi der Witz. Es gibt Tag 1, es waren zwei Konzerte in Folge. Tag 1 ist auf diesem Bootleg. Tag 2 gibt es als offiziellen Audiomitschnitt, so auch auf Spotify, so auch in der Boys of Summer Playlist. Aber ne, das lässt sich natürlich nicht so einfach veröffentlichen, anders als ein aller Radiomitschnitt. So habe ich mir jetzt aber dieses Live-Album inklusive Bonus 7-Inch quasi nochmal selber gebaut. Ne?
Boys of Summer. Was hast du jetzt für die Bonus 7 Inch noch bezahlt?
Das Fünffache.
30 Euro.
Nee, ja, genau. Nee, aber es gibt tatsächlich ist tatsächlich eine etwas seltenere Version, denn eigentlich ist auf der üblichen Flohmarkt 7 Inch ist als B-Seite der Song Das Caroline No drauf. Und du erinnerst dich vielleicht an den Albumtitel dieses Bootlegs.
Das London
No. Das London, das okay. Hochkreativ. Die Bootlegger immer schon kreative Leute. Genau, und diese Version ist etwas seltener. Hier mit diesem Coverausschnitt vom It's My Life Album auch. Und okay. Ich weiß nicht, habe ich dann nochmal 10.
Ja.
Genau. Das fliegt da auch so rum. Und da habe ich nochmal irgendwie 10 Euro plus für ausgegeben. Muss aber sagen, dass ich dann diesbezüglich Talk Talk live-mäßig, was ich jedem empfehlen würde, ganz gut bedient.
Okay, jetzt.
Und wir packen mal Renee in unsere Playlist.
Das machen wir. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Du hast jetzt schon das zweite Live-Album hier aufs Tapet gebracht. Und du sagst natürlich zu Recht, ja, es ist einer der letzten Auftritte überhaupt von Talk Talk gewesen und deswegen natürlich auch was Besonderes. Aber bist du denn ein Fan von Live-Platten?
Ich finde, wenn sie eine andere Geschichte erzählen als das Original. Es gibt Live-Alben, die sind halt so, naja, entweder gut gespielt oder so gut hinterher drüber produziert, dass das einfach klingt, als hätte man über die Studioaufnahme einfach ein bisschen Applaus gelegt, ne, und vielleicht noch einen Schlagzeugfill extra.
Sowas soll es geben, ja.
So, von sowas nicht. Ich finde aber tatsächlich von beiden, die ich hier mitgebracht habe, also von Bub und von Talk Talk, erzählt es wirklich eine andere Geschichte. Und das sind wirklich Songs, die zu dem Zeitpunkt schon, naja, ein paar Jahre oder eine Bandphase älter sind, die wirklich anders sind. Die haben ein Gitarrensolo mehr, die haben mehr echtes Schlagzeug, die haben zwei Live-Percussionisten haben die auch dabei. Also gerade Talk Talk haben sich ja nach It's My Life auch eigentlich von Synthesizern einigermaßen gelöst und viel mehr Gastmusiker dann eben für dieses Color of Spring Album mit Life's What You Make It, Living Another World rangekarrt. Und es übersetzt so ein bisschen gerade Songs wie It's My Life und Such a Shame eigentlich so in diesen großen Band-Kontext. Sehr, bisschen funkiger auch und alles ein bisschen weniger synthetisch. Und dafür finde ich es spannend, wenn das jetzt einfach nur ne? Also es gibt auch Live-Bootlegs, da sind dann diese 84er frühe Phase drin. Das ist nicht so dölle, wenn da so ein Synthesizer vor sich hin knödelt und vielleicht sogar ein Ticken dünner ist. So. Aber ja, wenn es wirklich anders ist, wenn es wirklich grundlegend andere Sache ist, dann bin ich davon Fan. Aber es gibt auch viele Live-Alben, die sind eigentlich ein bisschen unnütz. Ich weiß nicht. Wie siehst du das?
Genau so, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also eins meiner Lieblings-Live-Alben ist jetzt aus dem Metal-Bereich von Candlemass, von der schwedischen Doom-Metal-Band Candlemass, das Album Live, Doppelalbum sogar. Das habe ich mir damals irgendwann zu Weihnachten gewünscht und das kam dann tatsächlich auch unter den Weihnachtsbaum und du hast halt die ersten Platten, die sind irgendwie im Studio produziert, aber du hast irgendwie immer das Gefühl, naja, das hätte man schon besser machen können. Und da hast du die ganze Band dann einfach live mit einem fetten Sound einfach. Da stimmt dann wirklich alles. Spiellaune. Es war eine wahnsinnige Band, das muss man einfach sagen. Gibt es ja immer noch, aber zu dem Zeitpunkt, das war einfach wahnsinnig. Und das ist einfach, das wertet nochmal die ganzen Songs auf, das dann wirklich in so einem Live-Rausch dann auch zu sehen. Ich meine, Doom-Metal ist eher langsam und bedächtig, aber da ist es halt wirklich so voll auf die 12. Und
es ist halt auch nochmal ein Zeitdokument. Ne? Ich meine, abgesehen vom Debütalbum mal, wie oft hast du eigentlich nur sehr kurz Zeit, diese Songs zu machen und ihrer finalen Form festzulegen und danach spielst du sie dann 40 Jahre und mehr,
gerade
80er-Bands. Und ich finde sehr oft sogar auch, dass so gerade so 2-3 Jahre, nachdem sie erschienen sind, dann live im Grunde in ihrer perfekten Form sind. Ne? Wenn sich eine Band gründet und noch kein Album hat, dann proben die ihre Songs ganz lange, ganz oft live und passen vielleicht immer wieder was an. Und dann, deshalb sind Debütalben ja auch gerade in den 80ern so oft so gut, weil man dann dieses Erprobte in Form gegossen hat. Und fürs erste Album hast du 3 Jahre, fürs zweite Album hast du 3 Wochen. Und warum soll dann diese Version in den 3 Wochen die perfekte sein? Ne?
Naja, absolut, klar. Ich meine, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Was die Band immer im Auge hat, das ist wahrscheinlich nicht das, was man dann letzten Endes als Single oder so
was
hört.
Was der Produzent im Auge hat vielleicht
auch. Ja, genau. Ne? Für die Band klingt ein Album nie perfekt. Ja, dann könnte man da noch was ändern und so weiter. Dann ist einfach die Studiozeit auch vorbei und Studio kostete ja früher auch richtig viel. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber da muss man einfach auch als Band, als Produzent, als Plattenfirma einen Cut setzen, weil sonst ja ufert alles wirklich ins Unermessliche aus. Und für Bands ist es häufig dann einfach so, es geht dann immer noch weiter. Ja, das hätte ich gern noch anders gemacht und so weiter. Und
genau.
Dann wird das halt für die Live-Version verändert. So einfach ist es.
Also so ist es. Aber bevor es ins Unermessliche ausufert, wie du gerade sagst, sind wir noch mal gespannt. Ich glaube, wir sind jetzt bei deiner letzten Platte angelangt.
Ja.
Ist das richtig? Jawohl.
Und jetzt muss ich hier mal was abdecken. So, Alex.
Du bist jetzt auch ganz streng danach gegangen, wann du gekauft. Nein, nicht. Achso, ich war ganz brav. Vielleicht muss ich noch kurz sagen, ich hätte nämlich das sechstletzte 80er Album, was ich mir gekauft habe, wäre Spliff gewesen.
Nein!
Mit 85555 tatsächlich, worüber ich auch gerne gesprochen hätte.
Ja.
Ja, das Carbonara-Album, sag ich mal.
Carbonara, ne? Alles klar.
Also das Debütalbum, ne? Ex-Nina Hagen-Band. Aber ich wollte mich gar nicht, können wir vielleicht von anders nochmal machen.
Auf jeden Fall.
Leider hätte ich nicht so gierig weitergekauft, wäre es noch reingerutscht. Aber es ist nun mein sechstletzt gekauft,
Alex,
und ich wollte authentisch bleiben. Bitte, zeig nochmal.
Schau mal hier. Also, Bandnamen
Seven
oder
Son of a Seven Son. Nee.
Künstlernamen habe ich abgedeckt.
Boah.
Und was siehst du?
Club Tropicana.
Club Tropicana, okay.
Ich sehe eine Palme und im Vordergrund eine Dame. Es ist so, ich glaube, mit Muschel-BH.
Ja, so ungefähr. Ja,
vielleicht
sehr
auch
gut.
Eine Meerjungfrau. Nee, da würde sie nicht stehen. Ne? Ein Strand. Es ist sehr viel. Also ich bin inhaltlich direkt wieder bei unseren Sommerurlaub-Folgen. auch etwas frühere Folgen.
So, ich lasse jetzt mal
Viktor und dann, was haben wir da?
Laszlo.
Viktor Laszlo.
Viktor Laszlo. Ja, eine französisch-belgische Sängerin.
Okay.
Eigentlich Sonja Dronier.
Okay, ja, da würde ich mich auch Viktor nennen.
Sie hat ihren Künstlernamen aus dem Film Casablanca angenommen. Da gab es nämlich die Figur Viktor Laszlo, etwas andere Schreibweise, und den hat sie für sich angenommen. Und sie ist im Bereich, und jetzt kommen wir dazu, Jazzpop, Downtempo, Easy Listening zugange.
Oh, cool,
das heißt also, es steht schon so ein bisschen die Stimme im Vordergrund und alles ist so ein bisschen relaxter und passt dann natürlich auch zu dieser Strandszenerie.
Wirklich mit jazzigen Akkorden auch, würdest du sagen?
Ja, ob jetzt Akkorde, also es ist natürlich schon für einen Popmarkt produziert, würde ich sagen, aber so von der Instrumentierung ist es natürlich schon sehr Wert drauf gelegt, dass es halt alles richtige Instrumente sind und eine Trompete mit, wie heißt das, wenn da vorne noch so ein Aufsatz drauf ist, den man so draufschieben
Dämpfer, glaube ich, ja.
Genau, sowas hört man dann halt auch. Und
ja, cool, weil ich finde oft, wenn sich in den 80ern irgendwie der Jazz ein bisschen reingemischt hat, dann war das ja eher über funkige Geschichten und dann eher im Uptempo-Bereich, ne, dass dann wir hatten eben schon Cool and the Gang, wenn du an wenn du an Earth, Wind and Fire denkst oder so, was sich da so weiter vererbt hat, das ging eher so die jazzigen Sachen über die Uptempo-Sachen, dass das dann ins Funky ging, aber finde ich sehr spannend, dass das auch über was hast du gesagt, Chill Out, Slow,
Easy Listening und Downtempo und keine Ahnung.
Easy Listening ist so beleidigender Begriff.
Eigentlich schon, also, ne? das ist schon frech eigentlich,
wobei das ja auch eine hohe Kunst ist. Also
impliziert natürlich, dass es irgendwie so einfach ist, dass es in jedes Ohr reingeht, aber
die Frage ist, haben wir jetzt schon deine Frage beantwortet, wie hat das den Weg zu dir gefunden? Du hast dich nach Easy Listening gesehen, Eckart.
Vielleicht, ja. Nee, ich dachte mir, also ich habe das gesehen, dass dieses Album halt für einen schmalen Euro mit dazu bestellt
schmalen
werden kann.
Taler.
Genau, und ich hatte mich schon drauf gefreut, einfach die Anlage aufzumachen, die Platte von jedem Schmutz und Staub zu befreien und sie dann auf den Plattenteller zu legen und mich dann die Boxen
Platte
zu lesen.
Ja,
die Platte auch.
Natürlich. Schmutz und Staub befreien.
Dann den Opener Breathless, also atemlos, womit wir
was
dann
auch der
beim Thema sind, Easy Listening. Ein Duett mit James Ingram, ein amerikanischen Soul-Sänger. Und wenn euch der Name Victor Lasno nichts sagt, dann vielleicht der Name Sade geht so in die ähnliche Richtung. Damals war natürlich auch so Mitte der 80er, kamen so Bands wie Matt Bianco, Half a Minute und so weiter.
Okay.
Ganz spannend finde ich noch, dass das Album ist von 1987 und im gleichen Jahr war Victor Lasno quasi auf dem Peak ihres Erfolgs und durfte den Eurovision Song Contest moderieren. Der fand nämlich in Belgien, in Brüssel statt.
Und heißt, wenn mir ihre Stimme bekannt vorkommt, dann könnte es auch daran liegen, dass ich mir eigentlich jeden Samstag eine Aufzeichnung der letzten ESC-Ausgaben angucke.
Auf jeden Fall.
Und sie vielleicht daher kenne. Okay.
Wer hat damals gewonnen? Johnny Logan. Hold me now. Sagt dir
okay.
was? Nein.
Das sagt mir was.
Wirklich wahr? Na guck. Dann schau dir auf jeden Fall noch die Aufzeichnung von Victor Lasno. 1987.
Ich leg die VHS-Kassette heute Abend noch ein, würde ich mal sagen.
Hast genau. du noch VHS?
Kassetten, Kassetten oder ein Abspielgerät?
Beides.
Kassetten ja, Abspielgerät Kassetten, nein.
Tatsächlich.
Ich habe Kassetten ja, aber nicht musikalisch konnotiert. Aber ich habe einigermaßen frühe originale Kassetten der ersten drei Star Wars Filme tatsächlich mit den handgezeichneten Covern noch vorne drauf.
Wir machen eine eigene Folge drüber, auf jeden Fall. Alex holt die VHS-Kassetten aus dem Keller. Kann sie ja, nicht abspielen.
Ich wollte sagen, ich würde mich ja gerne dann auch blöd stellen, wie bedient man sowas eigentlich, aber ich bin ja doch schon noch in einstelligen Altersregionen, bin ich ja noch damit aufgewachsen, dass man was aus dem Fernsehen auf Videokassette aufgenommen hat. Also das kenne
Danach
ich ja.
Danach kam aber direkt so Streaming und Piraterie.
Dann direkt Full HD, 4K, ja, ja genau. Nee, ich meine aber viele Leute immer, ne, man hört immer so, ja, oder Handy und so. Also ganz grob kenne ich das schon noch, dass das Medium der Wahl war. Aber apropos Medium der Wahl, du hast jetzt so viele Sachen mitbestellt,
ja.
die offenbar nicht der Medium der Wahl waren. Was bestellst du denn eigentlich, wo du das dann immer mitbestellst? Also was hast du denn aus Überzeugung gekauft oder nicht?
Nein, es ist schon Überzeugung natürlich. Klar, ich meine, du hast dann bei Discogs zum Beispiel einen Anbieter, der ganz viel Vinyl im Angebot hat und dann guckst du natürlich schon, das. Okay, entweder komme ich jetzt über die Versandkostengrenze hinaus oder es sind dann so viele Platten, dass die Versandkosten nicht mehr ins Gewicht fallen. Deswegen,
dann ist auch alles egal, ne? Dann ist der Damm einmal gebrochen.
Der Damm ist einmal gebrochen.
Es halt, also man es setzt sich halt wirklich diese Flohmarkt-Wühlkisten Wühlerei.
Ja, natürlich. Ja.
Aber gerade wirklich bei, wie gesagt, was andere Artikel des Verkäufers, es lässt sich ja wirklich ganz gut übertragen inzwischen.
Das ist schon so, ja, genau. Also es ist schon so ein Shopping-Erlebnis auf jeden Fall. Und klar, heutzutage hast du natürlich den Vorteil, du kannst vorher irgendwo reinhören. Du machst dann YouTube auf und guckst mal, wofür ist das denn? Klingt total super, nehme ich mit. Und früher genau. war das natürlich anders. Da musste man, weiß nicht, entweder einen Namen kennen oder das Cover hatte ich angesprochen oder.
Ich muss aber auch sagen, mit reinhören, wo wir gerade von Wühlkisten reden, ohne jetzt weit abzuschweifen. Also ich habe ja mittlerweile ihn hier. Ich habe mittlerweile den mobilen Coturn-Plattenspieler. Ich habe mir diesen portablen Plattenspieler gekauft und ich habe neulich doch wirklich auf einer Plattenbörse zum ersten Mal einen Typ gesehen, der mit diesem mobilen Plattenspieler von Stand zu Stand ging und sich seine 7 Inches darauf mit Kopfhörern Probe hörte. Er stellte das dann wirklich auf eine Plattenkiste.
Ja.
Beim Händler kann ich mal reinhören und hörte sich dann, ne, ob die Platten jetzt wirklich Very Good Plus Zustand sind
okay,
oder so.
Okay.
Live zwischen 50.000 gedrängten Leuten in der Köln-Mühlheimer Stadthalle an. Und da dachte ich mir auch so, Chapeau. Also dafür hat man eigentlich schon unbedarft dazu gelangt, teilweise ohne so einen Qualitätscheck.
Ja, klar. Machst du das, dass du dir die Platten anguckst? Also häufig sieht man dann ja schon, ob die total verdreckt sind oder ob da irgendwie ein Kratzer drauf ist. Also
ich glaube selten. Ich habe es mal gemacht, aber das ist dann eher, wenn das Cover ja, okay. schon so saumäßig aussieht, weißt du?
Also ich mache das schon.
Dass du dann
also,
mal guckst. Ja, ja ich mach. Auch bei günstig, also bei teuren wahrscheinlich schon, war ja, ich bin da wahrscheinlich einen Ticken zu nachlässig und ich bin damit auch ein, zwei Mal aufs Maul gefallen, muss ich auch ehrlich sagen. Ja.
Also ich hatte neulich eine Platte von Dan Harrow, Overpower, die wollte ich unbedingt haben, hab die dann halt im Plattenladen gesehen und dann habe ich es mir angeguckt und sah dann schon, dass da halt wirklich so ein Kratzer über den ersten Song drüber war und das kannst du dann einfach schon sehen, dass die Nadel da wirklich poppen wird. Und
ja, genau, ich würde sagen, also ich bin bei so einer 5-Euro-Wühlkiste meistens eigentlich schmerzfrei und ich finde dann auch ein Klicken kurz nicht so schlimm, wenn die Nadel nicht wirklich springt. Aber jetzt haben wir ein bisschen hier, jetzt gehen wir ein bisschen zurück zum Anfang, wo es um Grönemeyer, ich glaube, es war Sprünge ging, wo irgendwie bekanntermaßen nur Kinder an die Macht drauf ist. Und ich habe mir das für einen Hit gekauft und direkt beim ersten Song blieb die Nadel hängen. Und dann denkst du dir so, ja, Mahlzeit, danke.
Aber das war jetzt auch für keine nichts. Absicht oder so.
Nee, das war glaube ich, keine Absicht. Aber ich merke mir, du hast recht, einfach mal öfter sich das angucken oder einen mobilen Plattenspieler mitnehmen.
Das ist der Profi-Tipp auf jeden Fall, genau. Alex, wir wollen jetzt aber noch deinen letzten Banger sehen. Und
den haben wir, wo wir gerade beim Thema frühe Pressungen sind.
Ohne Cover.
Ohne Cover. Also es gibt wohl ganz wenige Exemplare, die mit Cover sind, aber in der Regel ohne Cover. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen
Key
kannst.
Key Punch Operator und
Das ist nicht der
More Music.
Bandname. Genau. Das ist ich weiß nicht, ob die helfen dir irgendwas die
Hey Namen und Striker, das kann doch nur
war's doch schon.
Colin Hay. Ja.
Die Männer bei der Arbeit.
Ah, Man at Work, natürlich. Ja, danke, danke.
So.
Von
und
wann
wir sehen
Sie,
hier, dass
ja?
Ja, wir sehen hier, dass das eher klamaukigere, punkige Key Punch Operator auf Seite, nicht vergessen, das ist Seite AA1, aber es gibt ja noch Seite
AA2.
Es gibt noch Seite AA2.
Down Under, nein.
Und da ist natürlich Down Under. So, und ich muss sagen, der Song Down Under vom Debütalbum Business as Usual, wie wir ihn heute kennen, ist 1981 erschienen. Jetzt muss das hier mal eben wieder zurück in seine Hülle. Hier so ein bisschen.
Es gibt doch eine Hülle, so eine Zellophan. So, jetzt kommt
ja,
da,
genau. ASMR, genau.
ASMR. Moment.
So, ist 1981 erschienen. Key Punch Operator allerdings ist 1980 erschienen. Man at Work kommt aus Australien.
Wie bringst du das jetzt zusammen? Jetzt bin ich gespannt, ja.
Wie bringe ich das zusammen? Naja, das soll jetzt erstmal nur heißen, dass es vielleicht weit weg ist. Und zwar ist es so, diese Doppel AA-Seiten-Single hier, davon gibt es 300 Stück und die wurden in Australien ein Jahr bevor Down Under wirklich in seiner finalen Form erschienen ist und hier noch sehr klamaukig-reggaehaft aufgenommen ist, auf Konzerten der Band
Nein.
in Down Under in Australien verkauft.
Alex, was möchtest du mir jetzt damit sagen?
Das möchte ich sagen, dass ich dringend mehr Geld brauche, bitte.
Du warst damals dabei.
Ich war damals dabei. Nee, das leider nicht, aber also ich habe bestimmt limitiertere Sachen, aber ich habe wenige Sachen in meiner Kollektion, die, glaube ich, so hinterher gejagt wird. Und wo ich auch sagen kann, dass ich, glaube ich, einen ganz guten Schnapper gemacht habe. Ich habe auch alle Matrix-Nummern und so abgeglichen. Es ist alles korrekt.
Das ist keine russische Phantompressung genau. oder so.
Genau das. Nee, tatsächlich hat Colin Hay schreibt da auch auf seiner Website nochmal ausführlich drüber, woran er sich überhaupt noch erinnern kann, was die Single angeht. Es ist nicht besonders viel. Genau, ja, also independent von der Band selber, einfach nur ne, als Souvenir von Konzerten in irgendwelchen Hotelfoyers oder irgendwie so.
Okay. Aber schon verkauft. In Australien verkauft oder dann auf Welttournee? In Australien verkauft. Das heißt,
ja, ich kann das mal eben recherchieren, wenn ich das richtig gesehen habe, die haben auch nicht wirklich außerhalb von Australien gespielt. Also wir reden hier, wie gesagt, ein Jahr, 1980, ein Jahr vom Debütalbum. Das sind nur so Dinger wie Central Club Hotel, Imperial Club Hotel und so weiter. Da war nix mit.
Das heißt,
wir haben 61 Konzerte in dem Jahr gespielt in Australien.
Du jetzt als Historiker, Althistoriker und Archäologe, was weißt du denn über dieses Exemplar? Wie kommt das denn jetzt bitte nach Deutschland? Und wer hat das damals gekauft?
Also ich kann dir nur sagen, ich habe es selber ich bin da seit nicht 10 Jahren, aber so 8 Jahren oder so, glaube ich, wirklich dran. Und nachdem das teilweise zu horrenden Preisen wegging, habe ich jetzt die hier in England gefunden. Also es hat auf jeden Fall noch einen Umweg über England gemacht. Und es sind nicht so viel mehr Infos drin, außer dass der Verkäufer schrieb, Record coming direct from a friend of a band member.
Ah, okay.
Were sold by the band at their early gigs before CBS signing. Und das ist das wirklich Spannende. Man hört auch wirklich, dass da nochmal ordentlich drüber gearbeitet wurde, ne? Also dass dann wirklich diese die Flötenmelodie nochmal geschärft wurde, ich glaube auch ein klein bisschen Aussie-Akzent ausgetrieben wurde und einfach ein bisschen mehr an internationale Hörgewohnheiten angepasst, formuliere ich das jetzt mal. Finde ich aber, ich finde das ein super Zeitdokument und ich sage mal so, der Song hat selbstverständlich Nervfaktor, aber ich finde es immer wieder spannend, der Song ist wirklich wandelbar. Das hier ist sehr Reggae verortet, okay. Dann hast du später diese Pop-Reggae-Version. Colin Hay spielt sie bis heute solo bei seinen Touren als Akustikversion, als Ballade, das funktioniert auch super und ein sehr faszinierendes Lied und für mich auch eines der wandelbarsten Lieder der 80er. Leider die Version nicht auf Spotify, das müssten wir dann auch nochmal in unsere YouTube-Playlist stellen, hört da mal rein, Down Under, Original Version von der Key Punch Operator Single, jetzt auch im Boys of Summer Plattenregal.
Jetzt fehlt nur noch eine Information, was hast du dafür bezahlt? Jetzt lachst du schon.
Ich gehe hier mal die Discogs-Statistiken durch. In Discogs haben wir einen also aktuell wird eine verkauft für 408 €.
What?
Der Höchstverkaufpreis ist 400 Euro und der Median beträgt 272 Euro. Ja. Kann das hier mal so offen sagen. Ich glaube, meine liebe Freundin hat auch schon mal überlegt, die mir zu schenken, glaube ich, sogar mal zum Geburtstag. Dann aber, als ich gesehen habe, dass es auch nur eine 7-Inch ist und nicht mal 12-Inch, dann wirkt der Preis natürlich noch happiger. Eckhard, was glaubst du, habe ich bezahlt?
Ja gut, also jetzt müsste ich natürlich irgendeinen dreistelligen Betrag sagen. Jetzt weiß ich allerdings auch, dass du ein alter Sparfuchs bist und natürlich auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Schnappern. Das war ein Schnapper.
Ich habe ja schon bei einigen mitgeboten, muss man sagen.
Das war ein Schnapper, wirklich, ne? Also du hast 80 Euro bezahlt.
Ich habe 102 britische Pfund bezahlt. Das muss man sagen, der Euro steht jetzt nicht so dölle. Ja. Das heißt, du kannst das noch einmal umrechnen und du kannst einmal Versand und du kannst, danke Brexit, Zoll. Noch einmal Zoll drauf rechnen. Da kommen wir natürlich auf was, aber man muss schon sagen, wenn man sich die durchschnittlichen Verkaufspreise anguckt, ist es immer noch deutlich unterm Durchschnittspreis und damit konnte ich dann doch einigermaßen beruhigt schlafen, würde ich doch sagen. Ja,
weil das dafür, bedeutet natürlich auch, dass du dir jetzt extra nur für dieses Single einen Tresor die Hausratversicherung etwas erhöht hast und den Tresor.
Dafür, genau, also in den Tresor gehört, wenn ich Annie Lennox dazu kriege, die Rhythmix-Platte zu unterschreiben. Und wenn ich die Bub-Platte nicht nach 25 Jahren ausgepackt hätte, dann hätte sogar die mit 35 Jahren, dann hätte sogar die mit reingedurft. Aber das habe ich ja verkackt. Aber dafür bin ich jetzt um einen Meilenstein der 80er, sogar einen sehr frühen, wie ich finde, reicher.
Und
um 150 Euro ärmer.
Und wir konnten euch hier wirklich eine Perle der 80er präsentieren.
Ja, gleich 10 Perlen.
10 sogar. Perlen natürlich, ja. Wobei, du hast ja gesagt, 2 sind gar nicht aus den 80ern. Skandal.
Das stimmt, ja.
Aber die 80er sind natürlich mehr als nur ein Jahrzehnt. Sie haben natürlich auch Nachwirkungen. Und insofern sei es auch erlaubt, das so zu machen.
Genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall einiges zu hören. Ich fand es sehr schön, dass du einige weniger bekannte Namen aus der andere Artikel des Verkäufersliste ins Spiel brachtest. Und ich glaube, da haben wir alle noch einiges nachzuholen, wahlweise bei uns in der Playlist. Schaut einfach mal vorbei, die ist hier auf Spotify verlinkt. Ansonsten könnt ihr einfach bei uns auf Instagram schauen, über den Linktree in der Bio. Da findet ihr auch die YouTube-Playlist mit den Songs, die ihr nicht auf Spotify findet. Und wenn ihr schon einmal bei Instagram seid, dann folgt uns doch auch und schreibt uns vielleicht einfach mal, welche 80er-Platten ihr euch zuletzt gekauft habt, könnt es auch gerne ein Foto schicken. Wir sind immer gespannt. Und wenn ihr hier irgendwelche Falschbehauptungen oder Geschmacksverkalkungen bemerkt habt, dann sind wir in gewissem Maße auch da kritikfähig. Besonders viel Kritik dürfen natürlich diejenigen äußern, die uns auf Patreon unterstützen. Da ist auch immer noch Platz für euren Support, damit Eckhard und wir diesen Podcast am Laufen halten können.
Alex, jetzt zum Abschluss noch die alles entscheidende Frage. Du hast jetzt 5 Platten vorgestellt. Welche, meinst du, wird denn am häufigsten bei dir auf dem Plattenteller rotieren? Also die Man at Work, das habe ich jetzt schon rausgehört, allein wegen des hohen Preises eher nicht, nehme ich an.
Doch, also die lief bisher von den Sachen hier auf jeden Fall schon am häufigsten. Wird natürlich jedes Mal 10 Euro weniger wert mit jedem Abspiel. Das ist natürlich klar. Ich mache das jetzt so lange, bis sie Minus bringt. Die lief schon am öftesten, aber ich höre auch wirklich die Talk sehr gerne.
Ja.
Also ich muss jetzt lügen, also Grönemeyer und Bapp, das sind so ein bisschen Komplettierungsdinger. Okay. Die höre ich auch und das macht auch Spaß, aber das ist gerade auch Grönemeyer auf Englisch. Das ist eine lustige Sache, aber da will man auch eine Diskografie voll haben. Die Talk habe ich wirklich gerne und oft gehört und ich glaube, das wäre auch meine wärmste Empfehlung aus der heutigen Episode. Was wäre deine?
Ja, ich bin jetzt auch gerade eben nochmal durchgegangen. Also Savage Progress wird wahrscheinlich so, ja, Moti Special ist natürlich echt ein Kracher, ne? Also da lohnt es sich halt wirklich auch, das aufzulegen und die Platte vorher nochmal extra zu säubern von jedem Staub und sich dann halt vor die Boxen zu setzen und das dann ordentlich aufzudrehen. Also insofern, ich denke mal, die Moti Special.
Cool.
Wunderbar, dann war's das für heute und wir hören uns, Alex, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Das meine ich doch wohl.
Das denke ich auch.
Sobald ich die nächsten 5 Platten zusammengekauft habe, warte kurz, ich gehe kurz auf eBay und bin bereit für eine neue Folge.
Alles klar.
Auf jeden Fall, wir hören uns wieder, vielleicht auch nochmal gemeinsam mit Gästen, eventuell haben wir da ja 1-2 Dinge in der Pipeline, wir halten euch up to date auf unseren Social Media Kanälen, folgt uns auf Facebook, auf Instagram, schreibt uns und Eckart, wir hören dich auf jeden Fall in Kürze wieder.
Alles klar, das machen wir. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Sound.